Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Schön, dass ihr da seid. Willkommen. Ich bin Sibylle Salewski. Auch wir im Hörsaal kommen an einem Thema, das zugegebenermaßen ziemlich spannend ist, nicht vorbei. ChatGPT. Künstliche Intelligenz. Chatbots, die uns Fragen beantworten, Gedichte verfassen oder Artikel für uns schreiben. Diese Programme werfen viele Fragen auf. Zum Beispiel, wenn ich ChatGPT einen Artikel schreiben lasse, wer ist dann eigentlich der Autor?
ChatGPT ist kein Mitautor, sondern es ist ein Tool. Was wir vermutlich erleben werden, ist, dass diese Tools immer mehr zu den Tools gehören, die wir alltäglich auch einsetzen. Also genauso wie sie, wenn sie einen Text schreiben, sowas wie Word nutzen oder so. Sie können dann nicht sagen, der Chatbot hat es verbockt, sondern das ist tatsächlich was, was allein bei den Menschen liegt. Weil das ist ein Tool, das wird von Menschen entwickelt, das wird von Menschen trainiert. Da ist die Verantwortung auf Seiten der Menschen und sie sind auch diejenigen, die das am Ende nutzen und damit sind sie auch verantwortlich dafür.
Wir reden viel über künstliche Intelligenz gerade und man kann wirklich darüber staunen, was diese Computerprogramme so alles zustande bekommen. Aber letztlich ist ein Chatbot nur ein Tool, ein Hilfsmittel. Das betont Amrei Bar in ihrem Vortrag, den wir gleich senden. Chatbots wie ChatGPT werden von Menschen gemacht, sagt sie. Und die Verantwortung für das, was der Chatbot da schreibt und tut, die liegt deshalb auch bei uns. Das heißt, wir müssen lernen, mit Chatbots umzugehen. Wir müssen herausfinden, wie wir sie einsetzen können, sodass sie uns helfen. Aber wir müssen eben auch dafür sorgen, dass wir keinen Schaden anrichten, wenn wir KI-Tools verwenden. Amrei Bar, unsere Vortragende, ist Philosophin. Sie ist Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information an der Uni in Stuttgart. Promoviert hat sie zu der Frage, was eigentlich eine Kopie ist. Und diese Frage, die spielt auch beim Thema künstliche Intelligenz und KI-Tools eine Rolle. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ob Chatbots Plagiate erstellen. Amrei Bar ist übrigens auch Mitbegründerin der hochschulpolitischen Initiative Ich bin Hanna. Davon habt ihr vielleicht schon gehört. Das ist eine Bewegung, die thematisiert, wie schwierig und problematisch zeitlich befristete Verträge für junge WissenschaftlerInnen an deutschen Hochschulen sind. Amrei Bars Vortrag hat den Titel »Alles nur geklaut? Ein kopierethischer Blick auf ChatGPT«. Sie hat diesen Vortrag am 19. April 2023 gehalten an der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und mit Ihnen gemeinsam nachzudenken über ein Tool, was in aller Munde ist im Moment und was Sie bestimmt auch schon mal ausprobiert haben, nämlich das Tool ChatGPT. Und ich möchte das gerne tun, indem ich mit Ihnen gemeinsam einen kopierethischen Blick auf dieses Phänomen, auf dieses Tool werfe. Vielleicht vorab kurz zu der Frage, was ist eigentlich Kopierethik? Wozu braucht man das? Die Frage, was Kopierethik ausmacht, lässt sich ganz gut in den Blick bekommen, wenn man drüber nachdenkt, welche unterschiedlichen AkteurInnen eigentlich ein Interesse haben an Kopien, und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also da gibt es natürlich einmal diejenigen Personen, die diese Kopien selber anfertigen, die als NutzerInnen vielleicht auch damit zu tun haben. Also sie selbst werden wahrscheinlich auch heute schon mal irgendwas kopiert haben per Copy and Paste oder vielleicht haben sie ein Meme erstellt in den sozialen Medien oder ähnliches mehr. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch UrheberInnen von Werken, von Artefakten und die haben auch ein Interesse daran, ob ihre Inhalte kopiert werden. Manchmal finden sie das auch ganz gut, aber manchmal führt das auch zu Problemen. Und die Kopierethik nimmt unter anderem solche Fragen in den Blick. Jetzt könnte man sagen, wozu braucht man das denn? Wir haben doch das Urheberrecht, das ist doch alles prima. Aber wenn wir uns das mal genauer anschauen, stellen wir fest, dass das mit dem Urheberrecht nicht so gut zu klären ist, weil das Urheberrecht tatsächlich auch gewisse Vorgaben und Restriktionen enthält, die mit unserem Nutzungsverhalten gar nicht so gut zusammenpassen. Also man kann feststellen, dass Leute in den sozialen Medien zum Beispiel viel kopieren, was aus urheberrechtlicher Sicht problematisch wäre. Und da kann man fragen, ist da das Urheberrecht eigentlich noch zeitgemäß? Und wenn wir da einen Schritt zurücktreten und uns das Ganze mal aus einer ethischen Perspektive angucken, dann können wir erstmal die Grundlagen klären und sinnvollerweise wäre es dann gut, ein Urheberrecht auch entsprechend an kopierethischen Überlegungen auszurichten. Ich möchte gerne drei kopierethische Fragen aufwerfen in Bezug auf ChatGPT. Die nenne ich Ihnen jetzt schon mal eingangs und dann kommt ein bisschen kopierethisches Grundlagenwissen und dann gucken wir nochmal, wie auf der Grundlage dieser kopierethischen Basics diese Fragen beantwortet werden können. Die erste Frage, die sich stellt, ist: Erzeugt ChatGPT Kopien? Könnte man auch noch ein bisschen extremer formulieren, erzeugt ChatGPT immer Kopien? Das ist vielleicht erstmal nicht so plausibel, aber dass da manchmal Kopien bei rauskommen, das scheint schon irgendwie ziemlich plausibel zu sein. Allerdings kann ich Ihnen sagen, ich bin in der Vorbereitung dieses Vortrags selber überrascht worden, weil ich nämlich an einem Punkt plötzlich mich gefragt habe, ob nach dem, was ich für Kopien halte, eigentlich sich plausiblerweise bei den Erzeugnissen von ChatGPT von Kopien sprechen lässt. Diese Irritation werde ich mit Ihnen nachher noch teilen und Ihnen dann schildern, welchen Ausweg ich da gewählt habe, aber Sie wählen vielleicht einen anderen, da bin ich sehr gespannt, wie Sie das sehen. Eine weitere kopierethische Eskalationsstufe wäre nicht nur zu fragen, erzeugt ChatGPT Kopien, sondern auch erzeugt ChatGPT Plagiate? Also gibt es da vielleicht auch das, was man so metaphorisch vielleicht als Diebstahl geistigen Eigentums bezeichnen würde, zusätzlich noch mit der Anmaßung, dass eine Person sagt, das, was da entstanden ist, das habe ich gemacht. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der gerade an Hochschulen, an Universitäten gerade viel diskutiert wird. Das wird Ihnen vielleicht ähnlich gehen. Es wird auch dann mitunter gesagt, wir können manche Prüfungsformen jetzt gar nicht mehr in dieser Form machen, weil ja das Risiko besteht, dass jetzt die Dinge, die da eingereicht werden, mit einer KI erzeugt worden sind und dass da Plagiate bei rumgekommen sind, weil eben bestimmte Inhalte da verwertet werden, die sich jemand anders ausgedacht hat. Und die Frage ist, was passiert da eigentlich? Ist das ein echtes Risiko? Und wenn ja, unter welchen Umständen haben wir es tatsächlich in diesem Fall mit Plagiaten zu tun? Und dann kann man das Ganze auch noch umdrehen. Also man kann nicht nur die Frage stellen, gibt es vielleicht Probleme für bestehende Urheberrechte oder auch moralische Bestimmungsrechte von UrheberInnen, die berührt sind, wenn wir ChatGPT nutzen und das eben auf entsprechende Inhalte zurückgreift, sondern man kann sich auch fragen, und auch das ist schon geschehen, also ich kann mich an mindestens eine Feuilleton-Schlagzeile erinnern, wo es dann hieß, dass ChatGPT jetzt Mitautor sei von wissenschaftlichen Papers zum Beispiel, und da kann man sich fragen, geht das eigentlich? Also kann ein solcher Chatbot eigentlich tatsächlich Autor oder auch Mitautor von Texten sein? Ist das plausibel? Das sind die drei Fragen. Und bevor wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen, möchte ich gerne noch einen Schritt zurückgehen und erstmal schauen, was die Hintergründe sind, also die Funktionsweise von ChatGPT. Womit haben wir es da eigentlich zu tun? ChatGPT ist ein Sprachmodell. Das heißt, es reproduziert auf der Grundlage von statistischen Häufigkeiten bestimmte sprachliche Muster und entwickelt die weiter und kann so zum Beispiel eine Unterhaltung simulieren, Texte hervorbringen und ähnliches mehr. Wir reden manchmal so, als sei das so eine Art Gegenüber. Also es gibt da auch so eine Anthropomorphisierung der Chatbot und man spricht so, als sei das jetzt irgendwie vielleicht ein Akteur oder so. Aber es ist, denke ich, wichtig, im Hinterkopf zu behalten, das ist ein Sprachmodell, das eben auf der Grundlage solcher Häufigkeiten dann entsprechend die Outputs generiert. Diese Outputs werden generiert, indem riesige Datenmengen verwertet werden. Die sind so groß, dass die für uns Menschen nicht überschaubar sind und dasselbe gilt auch für einen Teil der Lernprozesse. Das heißt, wir wissen nicht so richtig, was da wie eingeflossen ist und wie das verwertet wird. Und das erzeugt eine Reihe von Problemen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden. Und das ist eben zum Beispiel mit Blick auf Quellen auch problematisch, weil wir nicht wissen, wo der Chatbot das hernimmt, aus dem er dann so einen Output generiert. Das sind sozusagen erstmal die Punkte, die es im Hintergrund zu beachten gilt. Und wir können noch auf eine andere Weise einen Schritt zurücktreten, ehe wir uns jetzt mit den kopierethischen Fragen beschäftigen. Denn es ist ja durchaus auch eine relevante Frage, mal zu überlegen, warum das überhaupt für uns von Interesse ist, wer UrheberIn eines Textes ist. Warum interessiert uns das überhaupt? Könnte man ja sagen, kommt doch auf den Inhalt an oder auf das Argument oder so. Warum sollte uns das denn jetzt interessieren, wer diesen Text erzeugt hat? Also vielleicht kurz, ChatGPT kann ja jetzt auch in der neuen Version, und das wird sich ja sicher noch weiterentwickeln, auch nicht nur Texte hervorbringen, aber ich werde mich jetzt hier im Vortrag auf Texte beziehen, um einfach den Gegenstandsbereich so ein bisschen zu begrenzen. Aber letztlich das, was man hier für Texte argumentieren kann, kann man analog, denke ich, auch für andere Formen der Artefakte, also beispielsweise für Bilder argumentieren. Also warum ist uns das wichtig? Warum interessiert es uns, wer UrheberIn eines Textes ist? Nun, ein erster Grund ist, dass wir davon ausgehen, dass es sowas wie Bestimmungsrechte an kreativen Schöpfungen gibt. Also im juristischen Kontext schlägt sich das dann eben in solchen Urheberrechten nieder. Man kann aber eben auch aus einer ethischen Position heraus sich das Ganze anschauen und dann dafür argumentieren, dass es eben auch moralische Bestimmungsrechte von UrheberInnen an ihren kreativen Schöpfungen gibt. Warum ist das plausibel oder warum sollte man das annehmen? Naja, so ein bisschen ist der Gedanke, dass die betreffenden Personen profitieren von ihren Hervorbringungen, indem sie darüber bestimmen dürfen. Also beispielsweise, wenn sie jetzt einen Roman schreiben, dann fallen ihnen die Rechte an diesem Roman zu und dann können sie entscheiden, in welchem Verlag der erscheinen soll. Sie können die Rechte an den Verlag abtreten, wenn sie das wollen. Sie können den im Selbstverlag veröffentlichen. Sie können entscheiden, was vielleicht auch mit Auszügen des Romans passiert, wer da unter welchen Bedingungen was übernehmen und kopieren darf. Und das ist sozusagen die Entlohnung dafür, dass sie da was Kreatives hervorgebracht haben. Und das lässt sich unterschiedlich begründen. Also man kann zum Beispiel sagen, sie haben da Arbeit investiert. Also wenn man das Ganze mit John Locke durchargumentiert, der macht das auch für materielles Eigentum letztlich ähnlich und deshalb vielleicht auch diese Rede vom geistigen Eigentum. Dann kann man eben sagen, naja, da ist Arbeit reingeflossen, da gibt es eine Leistung, die entlohnt wird. Und man kann es aber auch so drehen, dass man sagt, damit Leute überhaupt noch schöpferisch tätig sind, brauchen die irgendeine Art von Entlohnung. Die brauchen einen Anreiz, um das zu tun. Also das heißt, wenn wir wollen, dass Leute was hervorbringen, dann müssen die irgendeine Art von Anreiz haben. Und das sind eben diese Bestimmungsrechte. Voraussetzung dafür, dass es solche Bestimmungsrechte gibt, ist zum einen erstmal, dass es irgendein Subjekt gibt, das solche Rechte innehaben kann. Also AutorInnen, die das Ganze hervorbringen, muss es geben, die halt dann Urheberrechte haben können. Und auf der anderen Seite braucht es auch ein Objekt, in unserem Fall, weil wir uns hier auf Texte fokussieren, einen Text, an dem entsprechende Rechte bestehen können. Wenn man sich das in dem juristischen Kontext anguckt, dann wird da gerne davon gesprochen, dass die Voraussetzung dafür, dass ein Text ein solches Objekt ist, an dem solche Rechte bestehen können, ist, dass es eine sogenannte Schöpfungshöhe gibt. Gemeint ist damit letztlich, dass dieser Text so einen gewissen Grad von Elaboriertheit, könnte man sagen, haben muss, einen gewissen Grad von Originalität. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwie eine Sammlung von Sätzen nehmen, die Allgemeinwissen enthalten, die jetzt nicht besonders spezifisch sind, dann würde man wahrscheinlich eher sagen, naja, das ist jetzt irgendwie, hat jetzt mit Schöpfungshöhe nicht so furchtbar viel zu tun, das ist nicht schutzfähig. Dafür braucht es mehr, also auch wenn Sie so einen ganz simplen Plot für einen Roman sich ausdenken, also sowas wie Kommissar wird aus der Großstadt rausgeworfen, weil er sich daneben benimmt und aufs Land versetzt und da muss er da jetzt irgendwie so seine Tage fristen als Polizist auf dem Land. Das ist ein Plot, der wahrscheinlich ziemlich oft vorkommt. Ob der jetzt für sich genommen schon schutzwürdig ist, darüber kann man, glaube ich, streiten. Also das heißt, diese Schöpfungshöhe, die muss irgendwie gegeben sein. Und das ist auch noch wichtig für das, was wir nachher in Bezug auf ChatGPT uns anschauen werden. Ein zweiter Grund, warum es uns interessiert, wer Urheberin eines Textes ist, ist, dass wir Texte gerne einordnen möchten. Dazu ist sicherlich auch zu sagen, dass es die durchaus bedenkenswerte literaturwissenschaftliche Einsicht gibt, dass es eine gute Idee ist, Autorin und Text zu trennen. Also das heißt, man sollte diese Verbindung nicht zu stark machen, aber nichtsdestotrotz gibt es sicherlich viele Texte, bei denen uns die Ursprünge interessieren und auch die Kontexte. Also das gilt sowohl für Zusammenhänge, in denen es um künstlerische Werke geht zum Beispiel, also etwa um Romane, um Gedichte oder Ähnliches. Das gilt aber natürlich auch für die Wissenschaft. Also wenn wir Wissenschaft treiben, dann interessiert uns, wo ein Argument herkommt, dann interessiert uns, auf welche Ressourcen der Text zurückgegriffen hat. Auch der Entstehungszeitraum ist häufig relevant und der Entstehungskontext. Also das heißt, es sind alles Gründe, warum uns nicht egal ist, also jetzt auch unabhängig von diesen urheberrechtlichen oder Bestimmungsrechte betreffenden Fragen, wer Urheberin eines Textes ist. Jetzt stellt sich die Frage, also so viel erstmal zu den Schöpfungen, die UrheberInnen hervorbringen. Jetzt kommen die Kopien ins Spiel. Kopien sind Vervielfältigungen, die auf der Grundlage von einer Vorlage, in unserem Fall einer Textvorlage, erstellt werden. Und die Frage, die ich am Anfang aufgeworfen habe, erstellt ChatGPT eigentlich Kopien, ist ja erstmal nur zu beantworten, wenn wir uns darüber klar werden, was eigentlich eine Kopie ist. Also was zeichnet Kopien eigentlich aus? Da möchte ich jetzt mit Ihnen gerne mal so ein paar Bedingungen anschauen und mal gucken, inwieweit wir da eigentlich zu einer Definition, zu so einer Bestimmung des Begriffs kommen, die uns dann auch weiterhilft bei unserer kopierethischen Frage, erzeugt ChatGPT Kopien? Und zwar begonnen mit der Bedingung der Ähnlichkeit. Die Ähnlichkeit zur Textvorlage. Also erstmal denke ich, wenn Sie jetzt das Szenario sich nochmal vor Augen führen, Sie haben irgendwie mit Copy and Paste was am Laptop oder mit dem Handy kopiert und irgendwo eingefügt, dann ist Ähnlichkeit ja eine ziemlich offensichtliche Eigenschaft von dem, was Sie da erzeugt haben. Also irgendwie ist das ähnlich zur Vorlage, das ist auch Sinn der Sache. Sie wollen irgendwas erzeugen, was dieser Vorlage ähnelt. Und jetzt kann man sich ja als erstes mal fragen, reicht das denn schon? Also reicht die bloße Ähnlichkeit von einer Vorlage und irgendeinem anderen Gegenstand, dass wir sagen würden, ah, das ist jetzt eine Kopie. Also eine erste Einsicht stellt, glaube ich, dieses Beispiel mit diesen zwei Sätzen bereit in Bezug auf diese Frage. Also reicht die bloße Ähnlichkeit aus? Wenn Sie sich die beiden Sätze angucken, denken Sie vielleicht auf den ersten Blick, die haben ja gar nichts miteinander zu tun. Ganz so ist es aber nicht. Ich kann Ihnen nämlich sagen, sowohl der Satz The quick brown fox jumps over the lazy dog als auch der Satz Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern zeichnen sich dadurch aus, dass alle Buchstaben des Alphabets in diesen Sätzen vorkommen. Das ist also schon mal eine Ähnlichkeit. Da würde man aber sagen, das reicht irgendwie nicht für eine Kopie. Also ähnlich sind sich diese beiden Texte, aber für eine Kopie reicht es nicht. Wir können uns ähnliche Formen der Ähnlichkeit vorstellen, die in gleicher Weise irrelevant wären. Also ich könnte Ihnen zum Beispiel Sätze zeigen, die die gleiche Anzahl von Worten haben oder Ähnliches. Und da würde man auch sagen, das ist jetzt aber doch nicht hinreichend dafür oder das ist jetzt nicht ausschlaggebend dafür, dass wir es mit einer Kopie zu tun haben. Das heißt, die bloße Ähnlichkeit, die reicht nicht aus. Wir brauchen mehr als das. Wir brauchen eine Ähnlichkeit, die signifikant ist. Also es heißt dann auch gerne mal, alles ähnelt allem. Ich kann jetzt auch beliebige Dinge hier so, die ich auf dem Tisch vorfinde oder hier im Raum, da kann ich Ihnen irgendwelche Ähnlichkeitsrelationen wahrscheinlich präsentieren. Und das allein ist noch nicht ausschlaggebend, sondern wir brauchen eine signifikante Ähnlichkeit. Signifikant heißt so viel wie bedeutsam, auffällig. Also im Prinzip muss eine Person, die sich mit dem Bereich auskennt, aus dem Vorlage und mögliche Kopie stammen. Also eine Expertin für diesen Bereich muss sagen, okay, ich sehe hier eine bedeutsame Ähnlichkeit. Reicht das denn, um davon auszugehen, dass wir es mit einer Kopie zu tun haben? Also nehmen Sie an, die signifikante Ähnlichkeit ist gegeben. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist und das möchte ich Ihnen anhand dieses Beispiels gerne deutlich machen. Möglicherweise haben Sie ein Exemplar von Goethes Faust zu Hause und ich habe auch eins, vielleicht haben wir sogar dieselbe Ausgabe. Diese beiden Exemplare haben ohne Frage signifikante Ähnlichkeit zueinander. Aber weder wird man behaupten wollen, dass Ihr Exemplar eine Kopie von meinem ist, noch umgekehrt. Die ähneln sich einfach, weil sie beide Exemplare desselben Werks sind. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir es hier mit einer Kopierelation zu tun haben. Das heißt, signifikante Ähnlichkeit bringt uns für sich genommen nicht weiter. Die brauchen wir zwar, aber die reicht nicht. Es braucht noch was anderes. Wenn Sie nochmal an diese Konstellation denken, Sie haben jetzt per Copy and Paste eine Textvorlage dupliziert, dann ist da ja nicht nur Ähnlichkeit im Spiel, sondern auch Ihre Absicht. Sie wollen gerne einen Absatz aus Ihrem Text irgendwo anders einfügen oder Sie wollen vielleicht jemandem einen Text oder einen Textteil schicken oder sowas. Und dahinter steckt die Absicht, dass Sie etwas der Textvorlage Ähnliches schaffen. Also Sie haben irgendwie die Absicht, dasjenige, was Sie da als Text vorfinden, in irgendeiner Weise zu duplizieren, zu vervielfältigen. Und das scheint doch im Hintergrund zu stehen. Jetzt können wir uns fragen, wenn wir das beides haben. Also wir haben diese signifikante Ähnlichkeit und wir haben eine Absicht, diese Ähnlichkeit zu erreichen. Ist das nicht ausreichend dafür, dass wir es mit einer Kopie zu tun haben? Hört sich erstmal ganz plausibel an. Ich glaube aber, dass das in der Form noch nicht reicht und um das deutlich zu machen, da sind wir beim Thema Gedankenexperimente, möchte ich Sie gerne mit einem Gedankenexperiment vertraut machen. Und zwar geht es darum, stellen Sie sich vor, meine beste Freundin, Sie müssen über meine beste Freundin zwei Dinge wissen. Das eine ist, die lernt gerne Sprachen und das andere ist, sie hat neuerdings zwei Katzen. Und wir stellen uns jetzt vor, meine Freundin lernt eine neue Sprache und zwar eine, wo sie mit Zeichen zu tun hat, die sie üblicherweise nicht gebraucht und aus Übungszwecken versucht sie jetzt also diese Textpassage, die sie da benutzt, um die Sprache zu lernen, jetzt einfach mal abzutippen und müht sich ab und findet die Zeichen nicht. Plötzlich kommt eine ihrer Katzen vorbei und macht, was Katzen gerne tun, nämlich sich auf die Tastatur legen. Und durch Zufall bewirkt das, dass dabei ein Text rauskommt, der Textvorlage signifikant ähnelt. Da sind vielleicht nicht alle Details so wie in der Vorlage, aber zufälligerweise ist es so, dass dadurch, dass die Katze sich jetzt auf diese Tastatur legt, da ein Text bei rauskommt, der eben der Vorlage sehr stark gleicht. Jetzt könnte man sagen, das ist relativ unwahrscheinlich. Es gibt allerdings ein ähnliches Gedankenexperiment, das Ihnen vielleicht vertraut ist, nämlich das von den Affen, die unendlich lange auf einer Schreibmaschine tippen. Wenn die unendlich lange darauf tippen, dann werden irgendwann alle Werke der Weltliteratur dabei herauskommen. Und gut, Katzen sind keine Affen, aber die haben so ihre ganz speziellen Superkräfte und vielleicht kriegt die Katze das mit einmal hinlegen hin, was die Affen mit unendlich lange Tippen schaffen, zumindest in Bezug auf diesen einen Text. Und ich glaube, was dieses Gedankenexperiment uns zeigen kann, also was wir daran sehen, ist, dass wir mehr brauchen als bloß die signifikante Ähnlichkeit und die Absicht. Diese beiden Aspekte müssen auch noch in der richtigen Weise miteinander verbunden sein. Also es reicht nicht, dass wir, wie meine Freundin, eine Absicht haben, jetzt der Vorlage Ähnliches hervorzubringen und dass diese Ähnlichkeit tatsächlich entsteht, denn die könnte ja auch durch Zufall entstehen, zum Beispiel durch Katzen, die sich auf Tastaturen legen oder durch Kurzschlüsse oder Blitzeinschläge, da können Sie sich was ausdenken. Das reicht nicht, sondern wir brauchen eine kausale Verbindung. Also wir müssen eine Konstellation haben, in der diese Ähnlichkeit nicht durch Zufall zustande kommt, sondern durch die Absicht verursacht wurde. Das nenne ich die kausale Verbindung von Absicht und Ähnlichkeit. Also das heißt dann nochmal zusammenfassend, wir haben jetzt die signifikante Ähnlichkeit, wir haben eine Absicht, diese Ähnlichkeit zu erzeugen und wir haben eine ursächliche Wirkung dieser Absicht, die dazu führt, dass wir so eine Ähnlichkeit haben. Jetzt kann man fragen, ist das denn ausreichend für eine Kopie? Ich glaube nicht, und zwar aus dem folgenden Grund. Noch ein kleines Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Text geschrieben, ein Gedicht, ein Roman, ein Aufsatz, ein Essay, was auch immer, und Sie wollen den gerne überarbeiten, weil Sie damit noch nicht so glücklich sind. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, man kann Texte sehr lange und intensiv überarbeiten. Das geht Ihnen vielleicht ähnlich, was diese Erfahrung betrifft, und es kann ja sein, dass Sie jetzt die Idee haben, da muss sich noch mal was dran ändern und Sie wollen eine zweite Version erstellen. Jetzt könnte man sagen, diese zweite Version, das ist doch eigentlich eine Kopie, weil wir haben signifikante Ähnlichkeit, wir haben die Absicht, etwas der ersten Version Ähnliches hervorzubringen und die Ähnlichkeit ist ursächlich dafür, dass Ihre zweite Version der ersten gleicht. Allerdings sind Sie ja die Urheberin, der Urheber dieses ersten Textes und wenn Sie da jetzt einen zweiten Text draus generieren, würde man wahrscheinlich sagen, das ist eine Variante oder eine Version vom ersten Text. Das ist keine Kopie, weil Sie ja nicht als fremde Person, die jetzt mit dem Text nichts zu tun hat, diese ähnliche Hervorbringung anfertigen, sondern Sie haben das gemacht als Urheberin der ersten Version. Deshalb glaube ich, muss noch eine vierte Bedingung hinzutreten, nämlich dass die VerfasserInnen von Textkopien keine autorisierten UrheberInnen sein dürfen. Man kann das Beispiel noch ein bisschen abwandeln, das spielt dann auch schon in urheberrechtliche Fragen mit rein. Also ich habe eben schon gesagt, wenn Sie einen Roman schreiben, können Sie die Rechte auch an einen Verlag abtreten. Wenn Sie einen wissenschaftlichen Aufsatz schreiben, werden Sie im Zweifel alle Ihre Rechte vollumfänglich für alle Nutzungsarten und so weiter abtreten. Das ist leider Usus im wissenschaftlichen Publikationssystem, darüber könnte man auch viel sagen. Das will ich heute aber nicht machen, also da gibt es sicher gute Gründe, das zu kritisieren. Aber es ist durchaus so, dass Sie die Rechte auch abgeben können und dass dann möglicherweise eine andere Person in eine Situation versetzt wird, in der sie neue Versionen schaffen kann. Also sowas ist durchaus vorstellbar. Das heißt, auch da muss man gucken, es geht jetzt nicht nur darum, dass es ein fremder Text ist, sondern wenn Sie die Rechte abgetreten haben, dann verlieren Sie auch die Möglichkeit, da weitere Versionen zu machen und würden vielleicht Kopien erstellen, wenn Sie etwas Ähnliches schaffen würden. Also das heißt, wir brauchen diese vierte Bedingung, VerfasserInnen sind keine autorisierten UrheberInnen. Und damit so nochmal zusammenfassend kommen wir jetzt zu den folgenden Bedingungen dafür, dass wir es mit einer Textkopie zu tun haben. Wir brauchen eine Ähnlichkeit zur Textvorlage, die muss signifikant sein, bedeutsam, auffällig. Dann brauchen wir eine Absicht, etwas der Textvorlage Ähnliches herzustellen. Wir brauchen eine kausale Verbindung von Ähnlichkeit und Absicht. Die Absicht muss also verursacht haben, dass es diese Ähnlichkeit gibt. Und die Personen, die Textkopien hervorbringen, dürfen selber keine autorisierten UrheberInnen sein. Also weder, weil sie selber die Vorlage hervorgebracht haben, noch weil sie Rechteinhaberinnen an der Vorlage sind. Jetzt gibt es noch ein paar andere Dinge zu beachten in Bezug auf Kopien, die ich auch noch gerne einmal so ein bisschen in den Fokus rücken möchte. Und das erste ist das, was ich hier so überschrieben habe mit No Copy is Perfect. Also tatsächlich ist es häufig so, das ist so meine Erfahrung, ich beschäftige mich ja schon ein paar Jahre mit diesen Themen, dass Leute sagen, naja, Kopien sind doch so Gegenstände, die wirklich ganz nah dran sind an dem Original. Das ist ja auch häufig so, wenn wir jetzt, also wenn Sie beispielsweise sich eine Kopie von einem Dokument vorstellen, die Sie mit einem Kopiergerät erstellen, wenn das irgendwie ein schwarz-weißer Text ist und Sie erzeugen damit eine Kopie, möglicherweise ist die dann kaum zu unterscheiden von Ihrem Original. Das ist aber nicht die einzige Form von Kopien. Also wenn ich sage, no copy is perfect, könnte man sagen, ist irgendwie ein lustiges Wortspiel, aber vielleicht nicht bedeutsam. Aber ich würde sogar sagen, das stimmt. Das stimmt sogar für Kopien, die perfekt erscheinen, wenn man unter perfekt versteht, dass alle Eigenschaften der Vorlage auch von der Kopie geteilt werden. Das ist allein deshalb schon nicht so, weil die einfach unterschiedliche raumzeitliche Koordinaten haben. Das heißt, da haben Sie schon mal eine Differenz in jedem Fall. Und Sie haben aber auch andere Differenzen. Also es gibt immer auch Abweichungen beim Kopieren. Und die können sowohl beabsichtigt als auch unbeabsichtigt sein. Ich habe jetzt hier mal ein paar mitgebracht, da kann man offen lassen, wie die zustande kommen. Also unser Satz von eben, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Die erste Kopie, da ist irgendwie das letzte Wort abhandengekommen und das Satzzeichen. Ist aber, würde man wahrscheinlich sagen, noch hinreichend ähnlich, um von einer Kopie zu sprechen. In der zweiten Kopie ist irgendwie das vorletzte Wort anders. The quick brown fox jumps over the tiny dog. Ist auch noch relativ nah dran, ob das jetzt ein Flüchtigkeitsfehler ist oder aus Absicht geschehen ist, das sei mal dahingestellt. Und bei der dritten Kopie schließlich sind irgendwie die Vokale abhandengekommen, woran das auch immer liegen mag. Da würde man wahrscheinlich auch noch sagen, das ist nah genug dran, um von einer Kopie zu sprechen. Diese Abweichungen können sowohl zustande kommen, einfach weil die Fähigkeiten vielleicht fehlen, eine Kopie entsprechend hervorzubringen oder weil es irgendwelche Fehler in der Übersetzung oder Ähnliches gibt, als auch absichtsvoll. Also es ist durchaus eine Eigenart von vielen, auch gerade popkulturellen Phänomenen, dass es eben Kopien gibt, die dann gezielte Abwandlungen einbauen. Und das ist zum Beispiel nicht nur in der Popkultur, sondern auch was Generika, also Kopien von Medikamenten betrifft, eine Sache, die wichtig ist. Es gibt ein Buch namens Mashup, Lob der Kopie von Dirk von Gehlen, in dem er auf HIV-Medikamente zu sprechen kommt und deutlich macht, dass es da sogenannte Medikamenten-Mashups gibt, wo also unterschiedliche Vorlagen von Medikamenten kopiert werden und zu etwas zusammengeführt werden, was in dieser Form dann tatsächlich absichtlich abweicht, weil es eben Eigenschaften von unterschiedlichen Medikamenten aufgreift, was ganz wichtig ist, auch für therapeutische Zwecke. Und das zeigt, dass eine Abweichung kein Mangel sein muss, sondern die kann auch einfach gezielt eingesetzt werden, um dafür zu sorgen, dass die Kopie vielleicht sogar besser ist als das Original in bestimmter Hinsicht. Also das ist, denke ich, wichtig, das auf dem Schirm zu haben, dass eine Kopie keine 1:1 Kopie sein muss, sondern es gibt da durchaus auch Möglichkeiten der Abweichung. Jetzt können wir uns fragen, und damit nähern wir uns schon noch einer anderen Frage, die ich am Anfang aufgeworfen habe, wann ist eigentlich eine Textkopie ein Plagiat? Also was muss eigentlich bei einer Kopie noch hinzutreten, damit wir davon sprechen, dass es sich um Plagiat handelt? Plagiate sind Kopien, die eine bestimmte Art von Täuschungsabsicht als Grundlage haben. Und mit bestimmter Art von Täuschungsabsicht möchte ich sagen, dass es auch andere Arten von Kopien mit Täuschungsabsicht gibt. Also Fälschungen zum Beispiel zeichnen sich auch durch eine Täuschungsabsicht aus, aber durch eine andere Art von Absicht. Also bei Plagiaten ist es so, dass ein Text fälschlicherweise als Originaltext ausgegeben wird, obwohl er zum Teil oder sogar vollständig die Kopie eines fremden Textes ist. Das ist das, was sozusagen charakteristisch ist für ein Plagiat. Bei einer Fälschung ist es ein bisschen umgedreht. Da gebe ich etwas, was ich hervorgebracht habe, als das Werk von einem Dritten aus. Und da kann es sich durchaus auch um Kopien handeln, muss es aber nicht. Ich kann auch einfach, also Sie können sich vorstellen, ich kann auch irgendwie eine Fälschung von einem Monet-Gemälde machen, die jetzt mit Monets Oeuvre überhaupt nichts zu tun hat. Das wird wahrscheinlich dann schwierig, Sie davon zu überzeugen, dass es sich da um Original handelt. Aber versuchen kann ich das trotzdem. Das heißt, es gibt auch Fälschungen, die keine Kopien sind, aber hier bei den Plagiaten ist es so, es handelt sich dabei um Kopien mit einer solchen Täuschungsabsicht. Das ist deshalb relevant für unsere Frage, weil ja durchaus wir gesehen haben, dass auch diese Autorschaftsanmaßung möglicherweise negative Konsequenzen für UrheberInnen hat. Also man kann jetzt nochmal schauen, wie eigentlich diese Textkopien sich auswirken auf Bestimmungsrechte von UrheberInnen, und damit meine ich eben immer die moralischen und auch die juristischen, das kann man sich beides anschauen, das fällt ja auch an vielen Punkten zusammen. Eine Sache, die für UrheberInnen gefährlich werden kann, wenn es ans Kopieren geht, sind die sogenannten Substitutkopien, also Kopien, die die Vorlage ersetzen können, und sei es in Teilen. Denn das Problem ist ja, das ganze Modell sieht ja vor, dass ich als Urheberin Möglichkeiten habe, meine Romane, meine Texte, meine Hervorbringungen in irgendeiner Weise zu veräußern, zu entscheiden, was damit passieren kann und so weiter. Und wenn jetzt natürlich andere Leute meinen Text der Öffentlichkeit zugänglich machen, dann wird dadurch meine Möglichkeit eingeschränkt, zum Beispiel den Text an einen Verlag zu verkaufen oder so, oder den auch in einer anderen Weise von mir kontrolliert an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist eine Problematik. Wichtig ist hier aber schon, Substitutkopien legt es schon nahe. Also es muss auch eine Kopie sein, die wirklich so nah dran an der Vorlage ist, dass sie das überhaupt leisten kann. Wir haben eben gesehen, es kann Kopien mit Abweichungen geben, auch mit gezielten Abweichungen. Möglicherweise sind die Abweichungen zwar nicht so groß, dass man nicht sagen würde, das ist noch eine Kopie, also man würde es noch als Kopie bezeichnen, aber vielleicht sind die schon so groß, die Abweichungen, oder einfach in einer relevanten Hinsicht vorhanden, diese Abweichung, dass man sagen würde, naja, die Kopie kann jetzt eben nicht die Vorlage ersetzen, das funktioniert nicht. Also das ist durchaus bedenkenswert, wenn es darum geht, warum kann UrheberInnen das Hervorbringen von Textkopien überhaupt stören oder was ist da problematisch aus der Sicht von UrheberInnen. Und das andere sind eben die Plagiate, weil eben da noch eine weitere Problematik hinzutritt für UrheberInnen, nämlich die Autorschaftsanmaßung durch Plagiate. Also Plagiate betrügen die AutorInnen letztlich um ihre Entlohnung, die sie eigentlich bekommen würden für das Hervorbringen dieser Vorlage. Und das ist insbesondere auch deshalb problematisch, weil so ein Plagiat natürlich auch die Möglichkeit noch steigern kann, dass die PlagiatorInnen damit was machen, dass sie da einen Gewinn draus ziehen. Also wenn sie jetzt offenlegen, dass das eine Kopie ist, dann ist das manchmal auch schon völlig ausreichend. Also bei sogenannten Schwarzkopien oder auch Raubkopien, wie man manchmal sagt, die können auch sozusagen offen zutage treten lassen, dass es sich dabei um Kopien handelt, und trotzdem können die ganz prima den Zweck erfüllen. Also denken Sie an irgendwie gebrannte CDs oder sowas. Da ist jetzt vielleicht für Sie als NutzerIn am Ende egal, ob das eine Kopie ist oder ein Original, solange da irgendwie die Eigenschaften hinreichend ähnlich sind. Aber wenn jemand auch noch sagt, das ist mein Text und damit auch noch sozusagen den Anspruch begründet, darüber jetzt verfügen zu können, dann ist damit natürlich noch eine weitere Bedrohung für die Urhebermöglichkeiten der Entlohnung verbunden. Dann ist, denke ich, noch wichtig, der Frage nachzugehen, ob wir es eigentlich mit einem Widerspruch zu tun haben, wenn wir uns Textkopien und Originaltexte angucken. Also sind alle Textkopien automatisch keine Originaltexte? Ist das ein Gegensatzpaar letztlich? Da gibt es aus meiner Sicht zwei Dinge zu sagen. Das eine ist, dass wir durchaus Phänomene kennen, die man als Stilkopien bezeichnen kann. Also sprich, ich kann nicht nur ein bestehendes Werk, was es schon gibt, in irgendeiner Form kopieren mit größeren oder kleineren Abweichungen, sondern ich kann auch den Stil eines Werks kopieren. In Bezug auf die Malerei denkt man da beispielsweise an Beltracchi, der ja nicht bestehende Gemälde kopiert hat, sondern im Stil von bestimmten MalerInnen gemalt hat, und dabei ist was hervorgebracht worden, was sich durchaus auch legitimerweise als Original bezeichnen lässt, weil das hat ja ein ganz eigenes Motiv, das hat irgendwie einen eigenen Bildaufbau und so weiter, aber der Stil ist nichtsdestotrotz eine Kopie. Man kann sich fragen, ob es sinnvoll ist, solche Stile zu schützen, in demselben Sinne, wie man Werke schützt. Das wirft allerdings natürlich das Problem auf, dass damit dann auch gravierende Einschränkungen für NutzerInnen, für KünstlerInnen verbunden sind. Also deshalb will das gut überlegt sein. In jedem Fall kann man aber, denke ich, sagen, in Bezug auf Stilkopien, die können sehr wohl zugleich Kopie, nämlich Stilkopie, als auch Originaltext sein. Also in dem Sinne, dass da durchaus auch eine originelle Leistung mit drin steckt. Eine andere Sache sind Teilkopien. Also es ist durchaus auch möglich, einen Originaltext zu schreiben, der eine Teilkopie enthält. Ein ganz triviales Beispiel sind Texte, die Zitate enthalten. Da zeigen die Teilkopien sogar an, dass es sich dabei um Kopien handelt. Also auch das ist denkbar, dass man einen Text hat, der in Teilen was kopiert, aber halt nicht in Gänze. Und da wäre jetzt mit Blick auf unsere Frage, was könnte UrheberInnen daran denn stören, zum Beispiel relevant, ob eigentlich diese Teilkopien eine Gefahr darstellen für das, was die UrheberInnen da mit ihren Werken machen können. Also wenn das irgendwie ein kleiner Auszug ist, kann man sich fragen, inwieweit ist das eigentlich eine Gefahr, wenn das offengelegt ist, dass es halt ein fremder Gedanke ist und auch die Quelle angegeben ist. Das allerdings macht ChatGPT ja nicht. Dazu kommen wir dann gleich auch noch. So, jetzt aber zu unseren Fragen. Also erstmal die Frage, erzeugt ChatGPT Kopien? Und wie gesagt, ich hatte das schon angeteasert. Ich war überrascht von der Antwort, auf die ich zunächst kam, und versuche dann aber mal die Antwort ein bisschen abzuwandeln. Aber zunächst mal zu einem Punkt, der mir relativ unkontrovers zu sein scheint, nämlich der signifikanten Ähnlichkeit. Also es hat sich ja gezeigt, dass wir durchaus Fälle finden, in denen wir zwar noch von einer Kopie sprechen wollen, aber in denen wir nichtsdestotrotz sagen würden, da sind keine Urheberrechte mit verbunden oder beziehungsweise die werden nicht gestört. Aber es gibt eben sogar Fälle, in denen wahrscheinlich die Abweichungen zur Textvorlage von diesen Erzeugnissen, die durch ChatGPT hervorgebracht werden, so groß sind, dass man nicht mal mehr eine signifikante Ähnlichkeit hat. Also dass man jetzt sozusagen sagt, per se alles, was das generiert, das ist alles Kopie. Das scheint irgendwie nicht so richtig plausibel zu sein, denn es kann durchaus sein, dass die Abweichung so groß ist, dass man zwar sagen würde, da ist irgendeine Ähnlichkeit, aber wie gesagt, alles ähnelt allem. Wenn man sich lange genug anstrengt, wird man immer Gemeinsamkeiten finden. Und das ist jetzt noch nicht hinreichend dafür und also sicherlich auch nicht ausreichend, um zu sagen, wir haben es jetzt hier mit einer Kopie zu tun. Das ist aber nicht der tricky Part. Also damit, denke ich, ist es noch nicht so problematisch, aber es gibt einen anderen Punkt, an dem ich geknabbert habe, und das ist der folgende. Sie erinnern sich, ich habe ausgeführt, dass man eine Absicht haben muss, etwas der Vorlage Ähnliches zu schaffen, um eine Kopie hervorzubringen. Sie brauchen irgendeine Absicht, etwas Ähnliches hervorzubringen, damit sie es bei dem, was dabei rauskommt, mit einer Kopie zu tun hat. Jetzt habe ich mich gefragt, wenn ich aber doch gar nicht weiß, was die Vorlage ist, kann ich dann eine Absicht haben, die zu kopieren? Also sprich, ich weiß ja nicht, was ChatGPT alles an Daten heranzieht, um meinen Text zu generieren. Also ich habe das große Problem, dass ich die Vorlage nicht kenne, und dann kann man sich ja mit Recht fragen, kann ich eigentlich eine Absicht darauf richten, etwas dieser Vorlage Ähnliches hervorzubringen? Es gibt jetzt drei Routen, um sozusagen von hier weiterzugehen. Die erste Route wäre zu sagen, Frau Bahr, Ihre Definition, die ist Quatsch. Das funktioniert nicht. Spätestens mit ChatGPT müssen Sie da nochmal drüber nachdenken. Sie müssen die anpassen. Also das mit der Absicht, die Vorlage zu reproduzieren in einer ähnlichen Weise, das funktioniert nicht. Die zweite Möglichkeit wäre zu sagen, wir finden eine Möglichkeit, sozusagen diese Phänomene zu bewahren und letztlich trotzdem zu sagen, dass, obwohl wir die Vorlage nicht kennen, es eine hinreichende Grundlage gibt, um hier von einer Kopie zu sprechen. Das ist so ein bisschen der Weg, den ich jetzt hier gehe. Und schließlich kann man sich dann noch fragen, ob möglicherweise diese Definition als solche plausibel ist und ob wir dann einfach in den sauren Apfel beißen wollen und sagen wollen, ja, ChatGPT erzeugt halt nie Kopien, weil ich halt nie weiß, was da reingesteckt wird. Also das sind die drei Wege. Und wie gesagt, ich habe mich so für den Mittelweg entschieden und ich versuche mal, Sie zu überzeugen. Und ich bin gespannt, Sie können mir dann in der Diskussion gerne sagen, ob ich Sie überzeugt habe oder ob Sie die anderen Wege dann doch aussichtsreicher finden. Also die Idee wäre folgende Analogie. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kopiergerät zu Hause und Sie drücken da einfach mal auf den Knopf. Sie wissen nicht, ob da was drauf liegt auf dem Glas. Sie wissen nicht, ob jemand aus Ihrer Familie, aus dem Kollegenkreis, wie auch immer, da was draufgelegt hat. Und Sie wissen dementsprechend auch nicht, ob da eine Vorlage drauf liegt und wenn ja, welche das ist. Trotzdem würden wir wahrscheinlich bei dem, was aus dem Kopierer rauskommt, nicht sagen, dass es sich dabei um keine Kopie handelt. Also das ist ja nichtsdestotrotz eine Kopie. Also möglicherweise kommt da was raus, was nichts kopiert, dann ist es auch keine Kopie wahrscheinlich, aber wenn da irgendeine Art von Vorlage auf dem Glas liegt, dann ist ja das, was da rauskommt, genauso eine Kopie wie das, was Sie absichtsvoll erstellen, indem Sie da gezielt irgendein Dokument auf das Glas legen und dann halt den Knopf drücken. Ich würde denken, wir haben es hier wahrscheinlich mit einem analogen Fall zu tun, in dem Sie zwar die Vorlage nicht genau kennen, aber Sie können ungefähr das Folgende sagen. Wenn ich eine Vorlage vorfinde auf dem Glas, dann möchte ich die entsprechend kopieren, auch wenn ich sie nicht genau kenne. Also das heißt, es wäre so eine Art konditionale Aussage, die darauf abzielt zu sagen, wenn da irgendwas drauf liegt, dann möchte ich das doch gerne reproduzieren, dann möchte ich was Ähnliches herstellen. Und das wäre eine Möglichkeit, die Definition zu erhalten und gleichzeitig plausibel sagen zu können, es handelt sich bei ChatGPT-Erzeugnissen um Kopien. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen, möchte aber noch einen letzten Punkt jetzt zu dieser Frage machen, nämlich zu der Frage, ob wir es da auch dann immer direkt mit problematischen Formen der Kopien zu tun haben. Und das führt nochmal zurück auf diese Unterscheidung, dass jetzt Originaltexte und Textkopien sich nicht zwingend widersprechen müssen. Also sprich, man kann die je nach Perspektive vielleicht so und so einordnen. Aber es ist durchaus möglich, dass Textteile übernommen werden und neu zusammengefügt werden oder dass Stile adaptiert werden. Dann haben wir aber im Zweifel trotzdem gewissermaßen Originaltext, der dann eben Teilkopien enthält. Wie gesagt, das Problem bei ChatGPT ist, dass wir nicht wissen, woher, also keine Quellenangaben haben. Aber es kann auch sein, dass es sich um eine Stilkopie handelt. Wenn man gut im Prompts schreiben ist, kriegt man wahrscheinlich auch da entsprechende Stile hin. Also das heißt, dann kann man entsprechend auch den Auftrag erteilen, bitte ein Gedicht im Stil sowieso schreiben oder Ähnliches. Wichtig ist hier aber, dass damit eben nicht zwingend UrheberInnen in eine benachteiligte Position gebracht werden oder irgendwie Rechtsverletzungen erleben müssen, weil es eben möglich ist, dass wir es hier mit Originaltexten zu tun haben, die zwar Kopien enthalten, die aber für sich genommen zum Beispiel die Vorlage nicht ersetzen können oder so. Das heißt, für die UrheberInnen ist das halb so wild, könnte man sagen. Ja, erzeugt ChatGPT Plagiate? Wie gesagt, eine Frage, die oder ein Bedenken, das sehr, sehr präsent ist in der aktuellen Diskussion auch. Also wichtig in dem Kontext ist erstmal, wir haben am Anfang gesehen, wie die Funktionsweise von Chatbots ist und dass es nicht so gut ist, die jetzt wie AkteurInnen zu behandeln. Die haben selbst keine Absichten und damit haben sie auch keine Täuschungsabsichten. Also das heißt, einfach so für sich erzeugen die keine Plagiate. Aber die Erzeugung und anschließende Verwendung der Texte kann durchaus ein Plagiat konstituieren, wenn sie mit einer Täuschungsabsicht erfolgt. Also das heißt, wenn Sie das Tool einsetzen und Sie erzeugen damit was und sagen, das habe ich mir selber ausgedacht, also das ist ja genau das Szenario, was jetzt auch im Kontext von Prüfungen und Abschlussarbeiten und so sehr viel diskutiert wird, dann kann es sehr wohl sein, dass Sie damit ein Plagiat erzeugen. Das Ding ist ja so ein bisschen, dass Sie nicht wissen, wo diese Elemente dessen, was Sie da vorfinden, eigentlich herkommen. Und deshalb ist es eben, weil die Vorlage unbekannt oder unklar ist, so, dass Ihre Täuschungsabsicht auch ins Leere laufen kann. Also Sie könnten Glück haben. Es könnte sein, dass Sie sagen, das habe ich mir selber ausgedacht und das ist zum Beispiel, weil es einfach Allgemeinwissen produziert, nichts, was in irgendeiner Form Urheberrechte verletzt und damit sind Sie auf der sicheren Seite, aber das ist wirklich im Sinne von Glück gehabt und nicht im Sinne von, Sie haben alles richtig gemacht, sondern da war halt einfach durch Zufall nichts dabei, wo irgendwie Probleme mit auftreten. Aber das Risiko zu plagiieren besteht immer, wenn Sie die Nutzung von ChatGPT verschleiern. Also solange Sie sagen, das habe ich mir selber ausgedacht, laufen Sie immer Gefahr, dass da irgendwas da drin ist, was Sie sich eben nicht selber ausgedacht haben, an dem andere Personen die Rechte haben und dann sieht es halt schlecht aus. Also sowohl was sozusagen die Credits für die eigene Leistung betrifft, damit meine ich jetzt gar nicht mal im Kontext von Studium, aber kann man auch so sehen, als auch was die Urheberrechte oder auch moralischen Bestimmungsrechte betrifft, ist das ein großes Risiko. Ja, die dritte kopierethische Frage war, kann ChatGPT Autorin oder Mitautorin von Texten sein? Dazu lässt sich zumindest im aktuellen Stadium der Entwicklung sagen, dass Chatbots im Moment noch nicht als TrägerInnen von Rechten in Frage kommen. Es sind ja keine Persönlichkeiten, die in irgendeiner Form solche Rechte innehaben können. Möglicherweise wird sich die KI in dem Sinne entwickeln, dass sich das nochmal irgendwann ändert. Das ist wahrscheinlich schwer vorherzusagen, aber zum aktuellen Zeitpunkt kann man wahrscheinlich eher nicht davon sprechen, dass Chatbots Rechte innehaben können. Damit können sie auch keine Bestimmungsrechte von UrheberInnen innehaben. Und damit ist, denke ich, wichtig der folgende Gedanke verbunden. ChatGPT ist kein Mitautor, sondern es ist ein Tool und zwar letztlich so ähnlich wie eine Textverarbeitung. Also ich denke, was wir vermutlich erleben werden, ist, dass diese Tools immer mehr zu den Tools gehören, die wir alltäglich auch einsetzen. Also genauso wie Sie, wenn Sie einen Text schreiben, sowas wie Word nutzen oder so, oder wie Sie bestimmte Rechenaufgaben halt mit einem Taschenrechner machen und nicht im Kopf. Das sind alles Tools, die Sie verwenden, und so ähnlich wird es wahrscheinlich mit diesen KI-Tools auch sein. ChatGPT ist ja nur ein Beispiel, es gibt noch viele andere, die sehr leistungsfähig sind. Und das ist deshalb wichtig, weil Sie dann eben auch deutlich sehen, dass die Verantwortung jetzt nicht in Teilen beim Chatbot liegt. Also Sie können dann nicht sagen, der Chatbot hat es verbockt, sondern das ist tatsächlich was, was allein bei den Menschen liegt. Weil das ist ein Tool, das wird von Menschen entwickelt, das wird von Menschen trainiert. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das auch nicht immer so ganz gut gelingt. Also da gibt es auch nicht nur Probleme mit Bestimmungsrechten von UrheberInnen, sondern zum Beispiel auch mit der Reproduktion von Vorurteilen und Diskriminierung. Das ist auch ein großes Problem. Da ist aber die Verantwortung auf Seiten der Menschen, und Sie sind auch diejenigen, die das am Ende nutzen, und damit sind Sie auch verantwortlich dafür, was dabei rauskommt. So, dann komme ich zum Schluss, also zu der ersten Frage. Erzeugt ChatGPT Kopien? Ich habe versucht, Sie davon zu überzeugen, mal gucken, ob das gelungen ist, dass ChatGPT Kopien hervorbringen kann, also dass es durchaus Gegenstände gibt, die ChatGPT erzeugt, die sich als Kopien bezeichnen lassen, das aber nicht ausschließlich tut. Also es gibt durchaus auch Hervorbringungen, die sich nicht als Kopie beschreiben lassen, weil die Abweichungen so groß sind, dass es da jetzt keine Vorlage gibt, wo man sagen würde, da ist eine signifikante Ähnlichkeit vorhanden, oder auch zum Beispiel, weil da Dinge als Vorlage herangezogen werden, die gar nicht schutzfähig sind, also sprich Allgemeinwissen oder Ähnliches. Von ChatGPT erzeugte Kopien haben grundsätzlich das Potenzial, Bestimmungsrechte von UrheberInnen zu verletzen. Das gilt, wenn Sie den Originaltext, den Sie kopieren, ersetzen können, also sprich, wenn es sich um sogenannte Substitutkopien handelt. Und das Ganze verschärft sich noch, wenn damit eine Täuschungsabsicht verbunden ist, also wenn Sie als eigene Originale ausgegeben werden, wenn Leute sagen, das habe ich mir ausgedacht. Einige Erzeugnisse, die ChatGPT erzeugt, mögen in Teilen Kopien sein, vielleicht sogar in Gänze. Also denken Sie an die Stilkopien zum Beispiel. Sie sind aber zugleich Originale. Interessant ist hier übrigens dann auch nicht Originale von ChatGPT, sondern im Zweifel von Ihnen. Das ist ganz interessant, weil da auch der letzte Punkt drauf hindeutet. Dadurch, dass ChatGPT selbst kein Autor ist und die AutorInnen jeweils Sie sind, die Sie das Tool nutzen, wird letztlich das Schreiben von solchen Prompts, also von solchen Befehlen, die dann Texte generieren, zu einer neuen Technik des Verfassens von Texten. Und dann ist es an Ihnen, mit diesem Text was zu machen. Und es ist dann letztlich so, also vielleicht kann man, fällt mir jetzt gerade ein, das so ein bisschen mit so Fällen beschreiben, wo Alltagsobjekte zu Kunstobjekten transformiert werden. Also Duchamp fällt einem da vielleicht als erstes ein. Da geht es ja auch darum, dass Gegenstände, die schon in der Welt sind, dass die ausgewählt werden, und dann nimmt man halt diese Gegenstände und setzt sie in einen anderen Kontext. Und das wäre möglicherweise auch was, was hier passiert. Also Sie haben natürlich einen Anteil an dem Text. Die Frage ist, wie groß der ist. Und man könnte natürlich auch noch fragen, begründet dieses Prompts-Schreiben eigentlich tatsächlich auch Urheberrechte? Also sind Sie sozusagen dadurch, dass Sie jetzt solche Prompts schreiben können, das ist ja auch schon eine Jobbeschreibung, die jetzt neuerdings verschiedentlich zu finden ist, sind Sie damit AutorIn in dem Sinne, dass Sie durch das Prompts schreiben auch die Person sind, die dann vielleicht Bestimmungsrechte an dieser Hervorbringung hat, immer mit der Einschränkung natürlich, dass da jetzt nicht auf irgendwas zurückgegriffen wird, an dem Rechte bestehen und Sie dann entsprechend deshalb vielleicht etwas hervorgebracht haben, was für sich genommen nicht originell ist. So viel von meiner Seite. Jetzt bin ich sehr gespannt auf Ihre Rückfragen, Anmerkungen, Erfahrungen und so weiter mit ChatGPT. Vielen Dank.
Das war die Philosophin Amrei Bahr über ChatGPT, künstliche Intelligenz und menschliche Verantwortung. Sie hat ihren Vortrag am 19. April 2023 gehalten an der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.